Yes, danke vielmals am Theaterteam. Könnt ihr Ihnen noch einen Applaus geben? Noch einmal. Ich habe es richtig, richtig gut gemacht. Danke vielmals. Guten Morgen miteinander. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich wirklich mega auf den heutigen Morgen. Ich glaube, es ist ein richtig guter Morgen, um Gottes Freiheit zu erleben. Das ist das, was ich auf dem Herzen habe für heute. Das Theaterteam hat so gut dargestellt, was unser Struggle eigentlich ist als Christ, oder? Der Kampf, den wir haben, steht in Epheser 6, ist nicht gegen Menschen, also nicht gegen andere, nicht gegenüber uns, sondern gegen böse Mächte. Und das Fiese, das steht auch in Epheser 6, das Fiese an dem Ganzen ist, die bösen Mächte, die wirken im Unsichtbaren. Also sie haben da einen klaren Vorteil, weil sie sehen uns, aber wir sehen sie nicht. Ich hatte gerade diese Woche so ein Erlebnis gehabt. Ich bin meine Maniküre machen, was ich auch ein paar Wochen mache. Und bin dort her und eigentlich ist es mir gut gegangen, ein bisschen müde vom Arbeiten, aber alles okay gewesen. Und hocke dort rein und im Verlauf des Termins merke ich, wie eine mega Schwere über mich kommt. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass wie so aus dem Nichts raus shiftet dein Gemüt und du hast es wie gar nicht gesehen kommen. Eigentlich ist alles gut gewesen und aus dem Mann kommt vielleicht eine Müdigkeit oder eine Hoffnungslosigkeit oder eine Scham, einfach irgendetwas, wo du denkst, hey, was ist jetzt da passiert? Und in dem Moment habe ich gemerkt, oh, das ist eine dämonische Präsenz. Da ist irgendetwas, das probiert, über mich zu kommen. Und habe dann dem Typ, der mit Nägeln macht, kurz gefragt, hey, du, alles okay bei dir? Und er sagt mir, hey, nein, gar nicht. Wollte mir einfach erzählen, was los ist. Und als er mir erklärt hat, was los ist, habe ich gedacht, hey, das macht Sinn. Das ist wirklich das, was ich gerade selber wahrgenommen habe, der auch über mich wollte kommen. Ich konnte kurz für ihn beten und dann bin ich heimgegangen und daheim habe ich auch noch kurz für mich gebetet. Und habe jetzt nicht irgendwie so mega den Dämonen anschreien oder so, aber einfach ganz kurz klar ausgesprochen, die Schwere hat nichts mit mir zu tun. Ich will nichts damit zu tun haben, ich weise sie weg im Namen von Jesus Christus. Vater, danke für deinen Frieden und danke für die Leichtigkeit, die du mir gibst. Und das ist jetzt ein Beispiel, das ich erkannt habe, dass der Feind am Wirken ist, aber wie oft erkennen wir es nicht? Oder stellt ihr jetzt vor, ich wäre heimgegangen mit dieser Schwere und habe gefunden, eigentlich geht es mir wirklich nicht gut. Und sowieso, oder? Du fährst auf ein Problem suchen, wo du gar kein Problem hättest. Oder? Und wenn wir das eben nicht merken, dass es eigentlich der Feind ist, der probiert, uns anzugreifen, dann machen wir uns eins mit dieser Lüge, die er uns auftischt. Das heisst, wir glauben sie, wir nehmen sie an. Und ab dem Moment hat der Feind das Recht, eine Festung aufzubauen in unserem Leben. Ich habe eine Definition mitgebracht von einer Festung. Das ist das, was wir heute zusammen anschauen wollen. Eine Festung ist eine dämonische Lüge, die sich in meinem Leben über Gottes Wahrheit gestellt hat. Das heisst, ich habe die Lüge gehört, ich habe sie geglaubt und verinnerlicht. Und jetzt darf sie bei mir leben. Sie darf mich beeinflussen, also meine Gedanken, meine Überzeugungen, Handlungen, Reaktionen, ohne dass ich es merke. Und das Ziel von einer Lüge oder das Ziel des Feindes ist immer, mich daran zu hindern, in dieser Fülle zu leben, die Gott für mich parat hat. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer Kollegin geredet und sie hat mir erzählt, wie ihr Vater vor Jahren an Krebs gestorben ist. Und sie hat mir gesagt, es sei so unerwartet und so plötzlich gekommen, dass die Familie wie nicht damit hat umgehen konnte. Und jetzt schaut sie zurück und sie sagt, ich glaube, dann ist wie eine Todesangst in die Familie reingekommen. Und wir haben alle angefangen zu denken, es könnte jeder brechen und man weiss nicht wann. Oder? Und jetzt sagt sie, ein paar Jahre später merkt sie, dass ihre Mutter mit mega vielen Ängsten zu kämpfen hat. Also man kann quasi nichts mehr mit ihr machen, sie kann nicht mehr aus dem Haus. Alles macht ihr Angst, sie macht sich überall Sorgen. Und das ist leider das perfekte Beispiel dafür, was der Feind macht, wenn wir seine Lüge glauben. Oder? Und das sehen wir übrigens durch die ganze Bibel. Angefangen mit Adam und Eva, die in die Frucht hineinbeissen, zu Jesus, der in der Wüste versucht wird, zu den Jüngern, die ersten Killen. Der Teufel hat immer die gleiche Strategie. Wirklich same old, same old. Das wird bei jedem ein bisschen anders tönen, weil er kennt ja unsere Schwächen, er weiss ja, wo wir vielleicht eher versucht sind, aber so die Grundlüge ist immer die gleiche. Und zwar, ist Gott wirklich so gut, wie er sagt, dass er ist? Das ist immer die Grundlüge. Und dann, auf dem kann er dann aufbauen und uns eine Lüge auftischen. Und wenn wir die Lüge glauben, wenn wir Ja sagen zu dem, dann fangen wir anfangen mit dem Feind partnern. Dann geben wir ihm das Recht, in unser Leben hineinzukommen. Und was der Feind bringt, wissen wir ja. Es ist Zerstörung. Jetzt denkst du vielleicht, hey, mega fies. Also die Frau hat einfach ein Traumaerlebnis gehabt. Und jetzt kommt der Feind genau da rein. Ich meine, sie kann ja nichts dafür, oder? Dass sie so etwas Schlimmes erlebt. Und da gebe ich dir voll recht. Das ist der Punkt, der Feind ist mega fies. Er wird der Vater von jeder Lüge genannt. Er ist verdreht. Das, was er macht, ist nicht fair. Er geht zwar sehr strategisch vor, aber es ist nicht fair. Und so wie ein Wolf sich immer so das schwächste Tierchen aussucht, das, was eben verletzt ist, was geschwächt ist, oder das, was jung und unerfahren ist, oder das, was isoliert ist, so funktioniert der Feind auch. Er wird immer unsere Schwäche suchen und probieren, dort hineinzukommen. Aber ich habe gute News, darum sind wir ja da heute Morgen, oder? Egal wie verdreht der Feind ist, egal wie er probiert, mit seinen Lügen in unser Leben hineinzukommen, Jesus kann uns immer frei machen. Und Jesus macht es mega einfach. Wir müssen es nicht irgendwie auf Spiele einladen mit dem Feind, wo wir genau müssen herausfinden, wie was passiert ist, sondern ich glaube wirklich von ganzem Herzen, wenn wir zu Jesus kommen, er macht uns frei. Es ist mega einfach. In 2. Korinther 10 lesen wir, wie wir eine Festung brechen können. Da sagt Paulus, natürlich bin auch ich nur ein Mensch. Also natürlich habe ich Schwächen, natürlich wird auch ich sündigen, natürlich mache ich nicht alles perfekt, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht Waffen, die dieser Welt sind, sondern Waffen Gottes. Und ich bin mächtig genug, jede Festung abzureissen, jedes menschliche Gedankengebäude abzureissen, einfach alles vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und uns Christus unterstellen, was muss gehorchen. Also da sehen wir nochmal, was ist eine Festung? Eine Festung ist jedes Denken, was sich stolz gegen Gottes Wahrheit erhebt. Das ist eine Festung. Und da sehen wir auch, wie einfach die Lösung wäre, oder? Also eigentlich sollten wir die Lüge packen und vor Jesus gehen und ihm die Lüge hergeben, also vor seinen Füßen legen, das heisst bekennen, oder? Ich bekenne, dass da sich irgendwie Lüge eingeschlichen hat und ich gebe dir es ab und dann macht uns Jesus frei. Also mega einfach, das heisst, eine Festung ist nichts anderes als eine Lüge, die in unserem Leben hat dürfen Platz haben und jetzt können wir die Lüge nehmen, sie Jesus bringen. Aber wenn es so einfach ist, warum sind wir nicht alle frei? Warum haben wir immer noch unsere Kämpfe? Warum haben wir immer noch unsere Struggles? Warum sieht es in der Praxis anders aus? Und ich denke, das Problem ist nicht die Lüge packen und sie Jesus bringen, sondern das Problem ist die Lüge erkennen. Und das hat ja eine Lüge an sich. Sie will ja nicht gesehen werden. Sie will ja nicht aufgedeckt werden. Und du kennst es sicher, es ist so einfach, das Problem bei den anderen zu sehen, oder? Und man denkt, ich kann die Person nur nicht checken, oder? Bei uns ist es so einfach. Aber bei sich selber eine Lüge erkennen, die schon ein Teil ist von einem, die schon so lange da ist, dass sie prägt, wie wir denken, wie wir reagieren, das ist das, was tricky ist. In Hosea sagt Gott, mein Volk läuft ins Verderben, weil es ihnen an Erkenntnis mangelt. Ich glaube, das ist unser Fels, manchmal an Erkenntnis. Und darum haben wir ja die Serie Wurzelbehandlung genannt, oder? Wie so oft sind wir am Symptomen bekämpfen, weil wir das sehen. Aber was wir nicht sehen, ist, was dahinter steckt. Und dann kommt Jesus. Und in Johannes 8 sagt er, ihr werdet Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also nur Jesus kann uns frei machen. Und Wahrheit ist sein Wort. Also das geschriebene Wort und das gesprochene Wort. Und darum ist es so mein Wunsch heute Morgen, dass Jesus mit seiner Wahrheit da reinläuft. Weil mehr haben wir nicht. Es gibt ja keine Form, es gibt keine gute Botschaft. Nur Jesus kann unser Herz berühren. Nur Jesus kann zu uns reden und uns eine Lüge aufzeigen. Er ist die Wahrheit. Und es ist wirklich das, was ich mir für heute Morgen wünsche. Darum habe ich gedacht, tun wir doch 3 oder 4, je nachdem wie viel Zeit wir haben, 3 Personen aus der Bibel zusammen anschauen, die ich glaube, Festung in ihrem Leben hatten. Und nach jeder Person werde ich kurz beten, dass der Heilige Geist zu uns reden kann und uns aufzeigen, ob wir vielleicht auch noch so etwas haben, das er uns aufzeigen möchte. Seid ihr dabei? Cool. Erste Person, der Petrus. Hast du sicher auch schon von ihm gehört, er war ein Jünger von Jesus. 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Und er hat sogar zu den engsten Jüngern gehört von Jesus. Und wenn du den Petrus ein bisschen studierst, dann merkst du, er war ein mega wilder Typ. Aber bei ihm hat sich eben immer wieder so ein Muster in seinem Leben wiederholt. Und zwar, er hat etwas Impulsives und ein bisschen Unstabiles gehabt. Vielleicht kennst du schon ein paar Geschichten. Zum Beispiel, einmal sieht er so Jesus auf dem Wasser laufen und denkt, ah, das möchte ich auch. Und Jesus sagt, also komm, dann macht er ein paar Schritte, verliert den Fokus, geht ins Wasser rein. Gut, ein anderes Mal wird tut Jesus zum Beispiel seine Jünger erklären, dass er wird sterben, oder? Dass er gekreuzigt wird. Und Petrus findet, nein, das soll nie passieren. Und Jesus schaut ihn an und sagt, Satan, weg von mir. Auch nicht ein stolzer Moment gewesen. Dann hat es noch eine andere Geschichte, wo Jesus gefangen genommen wird, eben vor seiner Kreuzigung. Und Petrus schneidet einem Soldat das Ohr ab. Der Typ ist 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs und hat gemeint, das sei die richtige Reaktion. Irgendwie merken wir bei Petrus, dass was er wollte und das, was er aber wirklich gemacht hat, hat irgendwie nicht so übereingestimmt. Irgendwie hat es gut gemeint, aber es ist aber nicht so gelaufen. Und dann gibt es so einen mega schönen Moment, nachdem Petrus völlig versagt hat. Er hat nämlich Jesus 3-mal verleugnet. Und Jesus hat ihm noch gesagt, er würde es machen. Und er hat gefunden, nein, niemals. 3-mal hat er ihn verleugnet. Komplett gescheitert. Und Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden. Und hat seine Jünger wieder zu sich gerufen. Und da gibt es einen mega schönen Moment, wo er den Petrus wieder herstellt. Und das, was Jesus ihn fragt, ist, Petrus, liebst du mich? Ich kenne schon die Stelle. Liebst du mich? Dann schau zu meinen Schäfchen. 3-mal stellt er ihm die Frage zum das 3-mal verleugnen wiederherstellen, oder? Und ich habe die Frage so spannend gefunden, weil ich glaube, es wäre so einfach, den Petrus anzuzogen und zu denken, ja, er war einfach ein impulsiver Typ gewesen, hat irgendwie, keine Ahnung, nicht so im Griff gehabt. Aber ich glaube, Jesus hat dahinter gesehen. Ich glaube, das, was Jesus am Fragen ist, ist, liebst du mich? Dann lass alles, was du machst, aus dieser Liebe geschehen. Und ich glaube, wenn wir dem ein bisschen nachgehen würden, warum Petrus immer wieder so impulsiv war oder so unstabil war, ist, dass er aus ihrer eigenen Kraft für Jesus etwas hat wollen machen. Fast richtig, aber ganz falsch. Oder, und das haben Lügen so an sich. Fast richtig. Es klingt so gut, für Jesus unterwegs sein. Aber wir sollen von ihm gehen. Wir sollen aus dieser Beziehung, aus dieser Liebe raus für ihn unterwegs sein und verstehen, dass er unsere Kraft ist. Und warum fange ich mit dem Petrus an? Es gibt ein paar Punkte. Erstens denke ich, manchmal müssen wir so richtig scheitern im Leben. Oder es muss so richtig schlecht aussehen, damit wir verstehen, dass da etwas rum ist, was nicht daher gehört. Und ich glaube, manchmal sind die schwierigen Umstände nicht eine Bestrafung, sondern eigentlich eine Einladung, wieder zurück zum Vaterherz zu gehen. Eine Einladung aufzuräumen und zu merken, irgendwie lebe ich nicht ganz in dieser Fülle, die Gott für mich parat hat. Irgendwie, oder der Petrus, irgendwie möchte zu Jesus stehen, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, schaffe ich es nicht. Oder irgendwie muss da noch etwas passieren. Und das andere ist, ich glaube, dass wir Jesus mega fest lieben können, dass wir mit ihm unterwegs sein können. Ich glaube sogar, dass wir geisterfüllt sein und falsch liegen. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, weil der Petrus hat Jesus geliebt. Er ist ein Nachfolger von Jesus. Und trotzdem hat er es irgendwie nicht ganz gecheckt. Und was ich da noch kurz möchte erwähnen möchte, ist mega wichtig, ist, ich glaube nicht, dass ich Christ kann, wo Dämonen besessen sind. Glaube ich von ganzem Herzen nicht. So verstehe ich die Bibel nicht. Ich glaube, wenn du im Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist und der Heilige Geist sein Haus in dir macht, dann hast du jemanden, der in dir wohnt, das ist der Heilige Geist. That's it. Aber wir können als Christen von Dämonen beeinflusst werden. Sie können nicht in uns leben, sie können uns nicht steuern von innen, aber sie können uns beeinflussen. Ich glaube, das ist ein mega essentieller Unterschied. Und dass wir auch lernen dürfen, wir sind am Wachsen. Weißt du, die andere Frage ist, sind wir überhaupt am Wachsen? Werden wir Jesus überhaupt ähnlicher, wenn er uns nicht immer wieder aufzeigt, wo die Festungen sind? Oder? Das gehört ja wieder dazu, um Jesus ähnlicher werden. Also nicht, dass wir irgendwie beschämt sind oder wegrennen, wenn wir in Situationen sind, wo wir merken, irgendwie stimmt da nicht, stimmt etwas nicht ganz, sondern dass wir wirklich zu Jesus dürfen gehen. Und das als Upgrade gesehen. Also ich glaube, es ist wirklich ein Upgrade, es ist ein Befördertwerden, wo Jesus auch weiter mit uns will. Und er merkt, dass wir so nicht weiter können, also dürfen wir das Alte hinter uns lassen. Genau, ich möchte noch ganz kurz für das beten, bevor ich zum zweiten Punkt gehe. Heiliger Geist, würdest du uns bitte aufzeigen, wo wir noch nicht frei sind? Würdest du uns bitte aufzeigen, wo wir immer noch auf uns selber oder auf andere Sachen vertrauen, anstatt dir zu vertrauen? Und danke, dass wenn du das machst, dass du das mit einer mega Liebe, mit einer mega Liebe machst. Danke, dass es keine Verurteilung ist für die, die in Christus sind. Amen. Zweite Person, der Mose. Du kennst die Geschichte sicher auch, oder? Wie du zur Welt zum Hebräer aus Ägypten rausrufen oder rausholen. Und die Bibel sagt sogar, dass es vor dem Mose und nach dem Mose nicht so einen grossen Prophet gegeben hat, der so krasse Wunder gemacht hat wie er. Ich meine, der hat einiges gesehen, oder? Zwischen das Meer spalten und Brot tragen und eine Feuersäule, die ihn begleitet. Und wenn wir den Mose ein bisschen studieren, dann sehen wir, er hat auch Gott mega geliebt. Er hat immer mehr wollen von Gott. Egal wie viel er erlebt hat, hat er immer gefunden, aber lass mich noch mehr sehen, lass mich noch mehr sehen. Er hat immer mehr wollen von Gott. So eine Sehnsucht gehabt nach Gottes Gegenwart. Aber ich glaube, dass auch er durch eine Lüge limitiert war und darum auch nicht ins verheißene Land durfte gehen. Was wir sehen, wenn wir das Leben von Mose studieren, ist, dass er von Anfang an bis zum Schluss mit Sorgen zu kämpfen hatte. Also irgendein Unglauben, dass Gott wirklich das tun kann, was er sagt, dass er wird tun. Und ganz am Anfang, als er durch den brennenden Busch gerufen wird von Gott, sagt er auch, hey, also wie wollte ich das machen? Ich kann ja gar nicht gut reden und wie werden sie mir überhaupt glauben? Und Gott geht wirklich auf ihn ein. Sagt ihm, hey, keine Angst, die Brüder wird für dich reden, hey, keine Angst, da hast du einen Stock, mit dem kannst du noch ein paar Wunder tun. Also Gott geht wirklich auf ihn ein. Immer wieder. Und es wiederholt sich immer wieder. Egal wie viel Wunder Mose erlebt, egal wie viel er von Gott sieht, kommen immer wieder Momente, wo er irgendwie einen Unglauben kultiviert. Und man merkt, irgendwie ist die Frage immer nur, ist Gott, wird Gott wirklich das tun, was er sagt, dass er wird tun. Und dann kommt irgendeiner so ein Moment, wo er in der Wüste ist mit den Hebräern. Und wenn du die Geschichte ein bisschen kennst, weißt, die Hebräer waren ständig am Motzen gewesen. Wirklich ständig am Motzen gewesen. Und es war wieder so ein Moment gewesen, wo sie gefunden haben, wir haben Durst, wir werden alle sterben, was soll das? Und Mose tut es mit Gott besprechen und Gott sagt, hey, ist gut, du mit deinem Stock einmal auf einen Fels schlagen und es wird Wasser rauskommen. Und dann könnt ihr alle trinken. Gut, Mose tut einmal drauf schlagen, es kommt Wasser raus und sie können alle trinken. Ein bisschen später, nochmal die gleiche Situation. Das Volk ist wieder am Jammern, will wieder trinken. Mose geht wieder zu Gott. Das Mal sagt Gott, tu zum Felsen reden und es wird Wasser rauskommen. Jetzt lesen wir zusammen, was Mose gemacht hat. Er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Stimmt etwas nicht, oder? Er hat nicht das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Gott hat gesagt, er soll reden. Er hat aber zweimal auf den Fels geschlagen. Und wenn wir nicht die ganze, Geschichte von Mose kennen, wäre es so einfach, das anzuschauen und denken, ja, er hat einfach einen schwachen Moment gehabt oder ist gerade ein bisschen hässig geworden. Weil er tut eben noch so das Volk zusammenschießen, bevor er zweimal auf den Fels schlägt. Dass man kann, einfach ein bisschen mit Wut zu kämpfen hat, keine Ahnung. Aber es war ein Unglauben rum. Er hat gleich müssen zu dem zurückgehen, was er kennt hat. Weil er hat das ja schon einmal gemacht, oder? Er hat schon einmal auf den Fels geschlagen und es ist Wasser rausgekommen. Und anstatt zu glauben, dass es Gott das mal anders wird machen, dass er nur soll reden, geht er zurück und schlägt den Felsen nicht einmal, sondern zweimal. Weil man will ja sicher gehen, dass es wirklich funktioniert, oder? Weil auf einem Felsen schlagen überhaupt Sinn macht. Aber es war ein Unglauben rum. Und nachdem, weißt du, was passiert, Gott sagt ihm, hey, du willst einfach nicht ins verheißene Land gehen. Nach all diesen Jahren, nach all diesen Wundern, die er erlebt hat, nach dieser langen Freundschaft und Beziehung. Und Gott läuft ihm ja nicht davon. Sie sind immer noch Freunde, sie sind immer noch zusammen unterwegs. Aber er sagt, du bist nicht ins verheißene Land gegangen. Weil du hast mir nicht vertraut, bist nicht gehorsam gewesen und du hast mich nicht als heilig dargestellt vor dem Volk. Und das Beispiel wollte ich noch mit dir anschauen, weil auch wir das auch uns passieren könnte. Wir können Gott schon unser Leben lang kennen. schon so viele krasse Sachen mit ihm erlebt habe. Schon erlebt habe, wie er uns befreit, wie er andere Leute befreit. Wir können ihn lieben, wir können ihn suchen, wir können jeden Sonntag da drin sein. Und trotzdem nicht wollen etwas loslassen, was er schon so lange drauf zeigt. Und trotzdem noch irgendwie meinen Unglauben kultivieren, nicht wirklich, wirklich, wirklich glauben, dass Gott das wird tun, was er sagt. Und in dem Sinne unsere eigene Verheißung verpassen. Und ich glaube, bei jedem Christ, glaube ich wirklich, kommt irgendein ist der Moment, wo Gott uns etwas zeigt, was nur wir sehen. Vielleicht hast du es so schon erlebt. Gott zeigt dir etwas auf, was nur du siehst. Von außen würde man es gar nicht merken. Und der Mose, also, gell, es ist Wasser rausgekommen. Er war nicht gehorsam, aber es ist Wasser rausgekommen. Das heisst, was hat das Volk gesehen? Das Volk hat gesehen, der Mose hat wieder mal ein Wunder gemacht, oder? Sie haben ja nicht gewusst, dass der Mose in diesem Moment nicht gehorsam war und aufgrund von dem seine Verheißung wird verpassen. Und dass wir in dem Sinne, wenn Gott zu uns in diesem Secret Place redet, dort, wo niemand hineinschauen darf, dort, wo niemand wird wissen, dass wir unsere Verheißung verpassen, weil wir das Alter nicht loslassen können, dass wir in dem Sinne gehorsam sein können und wirklich den Mut haben, um dort herzuschauen, zum hinschauen, wenn uns Gott Sachen aufzeigt. Kann ich noch kurz für das beten? Ja, Vater, bitte gib uns den Mut, hinzuschauen, wenn du Festungen bei uns aufzeigst. Bitte lass uns mutig sein und wirklich hinschauen, wenn du uns zeigst, dass etwas nicht stimmt. Dass wir wirklich uns dafür entscheiden können, hier rauszukommen. Amen. Das dritte Beispiel ist jetzt nicht eine Person, sondern eine ganze Familie. Und ich möchte mich da anschauen. Vielleicht hast du auch schon gehört von Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Das sind vier Generationen. Und Abraham kennen wir ja als Mann Gottes. Er wird ja gelobt für sein Glauben, seine Gehorsamkeit, hat alles zurückgelassen und ist Gott nachgefolgt. Aber Abraham hat auch etwas mega Komisches gemacht im Fall. Es gibt so eine Situation, wo er in eine neue Stadt zieht und mit seiner Frau, die Sarah heisst. Und seine Frau hat, glaube ich, noch ziemlich gut ausgesehen. Und irgendwie hat er Angst gehabt, dass wenn die Leute wissen, dass es seine Frau ist, dass sie ihn umbringen würde, damit sie mit ihr schlafen können. Irgendwie so etwas. Und aus dieser Angst heraus sagt er, dass Sarah seine Schwester ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mega beschützt wäre in diesem Plan, aber es ist das, was er macht. Und er macht das nicht einmal, er macht das zweimal. Zwei Situationen, wo er einfach lügt, weil er das Gefühl hat, dass er sich so selber einen Schutz geben kann. Der Abraham, das war der Abraham, gell, hat einen Sohn gehabt, der hat Isaac geheißen. Isaac hat genau das Gleiche gemacht. Mega weird. Isaac war schon mal in einer Situation, wo er behauptet, dass Rebekka, seine Frau, eigentlich seine Schwester ist. Wieder unehrlich gewesen. Gut. Der Isaac hat einen Sohn. Der Sohn heisst Jakob. Und wer die Geschichte von Jakob kennt, ist beim Jakob, also, der Typ war einfach nicht ganz aufrichtig gewesen. Also wirklich von A bis Z. Ich schaue die Geschichte manchmal an und denke, Gott, warum hast du genau ihn ausgesucht? Warum hast du genau ihn gesegnet? Weil er war wirklich nicht ganz aufrichtig. Er war gegenüber seinem Vater nicht aufrichtig. Er hat enttäuscht mit einem Segen bekommen, der gar nicht ihm gehört. Gegenüber einem Brütschnitt. Hat auch einen schwachen Moment ausgesucht, um etwas auszumanipulieren, das nicht ihm gehört. Gegenüber dem Schwiegervater auch nicht. Hat auch ein bisschen komisches Zeug gemacht, damit er Hab und Gut bekommt, das gar nicht ihm gehört. Also der Jakob ist wirklich nicht ganz ein aufrichtiger Typ gewesen. So, drei Generationen, die immer wieder das Gleiche aufzeigen. Und der Grund, warum ich das mit dir anschauen wollte, ist, weil wir reden hier von einem Generationsfluch. Das lesen wir in 4. Mose 14. Da sagt Gott, meine Geduld ist gross und meine Liebe kennt kein Ende. Ich vergebe Schuld und Unrecht, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, also wir können uns entscheiden loslassen, gell? Aber wenn jemand an seiner Schuld festhält, muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Oder? Drei Generationen nach uns. Das ist das, was wir hier sehen. Irgendwie das Unehrliche ist wie einfach immer weitergegangen, ist in der Familie geblieben. Und dann kommt die vierte Generation. Das ist der Josef, der Sohn von Jakob. Und der Josef war ganz anders. Er war wirklich ein mega integer Mann, sehr aufrichtig, alles richtig gemacht. Also fast alles, weil ich manchmal nicht immer weise war, die Art und Weise, wie er die Sachen gemacht hat. Aber er war auf jeden Fall integer. Und er landet in einer Situation, wo die Frau von seinem Herr mit ihm schlafen will. Und sie lässt nicht los. Wir können zusammen leben. Es ist 1. Mose 39. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf, aber Josef weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und das lesen wir. Und nachdem passiert übrigens etwas, gell? Die Frau tut so, als hätte er eigentlich mit ihr schlafen und er landet im Gefängnis. Aber trotzdem leiden, und ich glaube, er ist am Leiden, weil seine Vorfahren da etwas in die Blutlinie hineingenommen haben. Aber trotz seinem Leiden, wo er nichts dafür kann, vertraut er immer auf Gott. Er vertraut darauf, dass Gott einen guten Plan hat. Er vertraut darauf, dass Gott ein Versorger ist. Und ich glaube, dass auch wir, vielleicht kennst du das, vielleicht denkst du heute, hey, sorry, ich habe Sachen in meinem Leben, ich komme nicht raus, woher es kommt. Ich habe nicht eine Unvergebung, ich habe nicht irgendwie eine Sünde hineingelassen. Ich komme nicht raus, warum ich da so geplagt werde oder warum ich da keine Lösung finde. Und so da darfst du wissen, du kannst dich entscheiden, einen anderen Weg einzuschlagen. Jesus hat auch für dich Freiheit bereit. Du kannst dich entscheiden, wie der Josef einen anderen Weg einzuschlagen. Du kannst hier wirklich sagen, stopp, es hört mit mir auf. Es ist zwar, es hat nicht mit mir angefangen, aber es hört mit mir auf. Und auch das werden wir später dann noch zusammen machen. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, noch wegen Generationssünden, weil es ist jetzt einfach mal etwas. Aber ich habe letzte Woche mit einem Kollegen darüber geredet, der mir erzählt hat, dass seine Tochter so Angstzustände hat. Und sie ist einfach plötzlich gekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, hat es noch jemand anderes in ihrer Familie? Und er so, ja, ihre Schwester, ältere Schwester. Okay. Dann habe ich ihn gefragt, hat es noch jemand anderes in ihrer Familie? Und dann sagt er, ja, meine Frau. Und wir wissen, es sei irgendwie so etwas mit den Hormonen, die nicht stimmen. Und auch das sieht für mich, also ich sehe es als Generationsfluch. Weil auch wenn man es physisch erklären kann, ich meine, es macht ja auch Sinn, Seele, Geist, Körper arbeiten zusammen. Auch wenn man es physisch erklären kann, wenn etwas sich immer wiederholt durch Generationen, gibt es, glaube ich, wirklich etwas zum Brechen. Yes. Können wir noch für das beten? Heilige Geist, danke, dass ich kein Opfer bin, sondern eine Überwinderin. Du hast alles vollbracht, Jesus, und egal wo und wie die Lüge oder eine Sünde oder ein Fluch in mein Leben hineingekommen ist, egal was ich schon alles erlebt habe, du kannst mich heute frei machen. Bitte zeig uns auf, was du uns heute frei machen willst und unsere Geschichte neu schreiben. Amen. So. Jetzt haben wir das Leben von anderen Leuten angeschaut. Wie gesagt, ich glaube, es ist immer einfacher. Aber die Frage ist ja, wo haben wir eine Festung in unserem Leben? Ich habe dir da so 3 Punkte mitgebracht, was so Anzeichen könnten sein, dass du vielleicht eine Festung in deinem Leben hast. Das erste ist, du merkst, dass du unter einem Muster leidest, das immer wieder kommt. Egal, wo du hergehst, was du machst, irgendwie gewisse Sachen wiederholen sich immer wieder. Und der zweite Punkt ist, egal was du probierst dagegen zu tun, du wirst es wie nicht los. Es wird nicht besser. Also du kannst noch in Therapie gehen, du kannst noch mit Leuten beten, du kannst noch irgendwie dir vornehmen, so jetzt mache ich es anders. Irgendwie klappt das einfach nicht. Und der dritte Punkt ist, entweder du oder die Leute um dich herum merken, dass du noch am Jabbern bist, sage ich dem. Jabbern. Ja, ich will frei sein, aber ich habe doch auch nichts dafür. Aber es ist doch einfach menschlich. Aber ich habe schon so viel probiert. Aber wer will mir noch helfen? Ich habe bei mir lange gejabbert, bei einer Festung, die ich hatte, und es hat sich in Form von Zorn zeigt. Ich habe gemerkt, ich habe mit Wut zu kämpfen. Das wäre mein Wecker. Genau. Ich habe mit Wut zu kämpfen. Und die Wut ist immer dann gekommen, weil ich bin ziemlich geduldig und mehr oder weniger lieb und so. Aber die Wut ist immer dann gekommen, als ich das Gefühl hatte, ich werde nicht fair behandelt. Und jetzt habe ich doch schon mehrmals probiert, das anzusprechen und es wird nicht ernst genommen. Und dann ist wirklich so eine Wut aufgekommen, die ich wirklich nicht kontrollieren konnte. Also ich bin wirklich geplatzt. Und jetzt kommt es eben zu jabern. Weil das Jabern ist, ja, aber es ist schon menschlich. Wenn man unfair behandelt wird, dann wird man doch wütend, oder? Es ist doch normal. Und ich habe lange gehabt, bis ich auch parat war, das mit Gott anzuschauen. Und wirklich sagen, okay Gott, was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Und er hat mir wirklich aufzeigen können, Orbal, du glaubst, dass dich niemand sieht, wenn du unfair behandelt wirst. Du glaubst, dass ich nicht bei dir bin. Und dass ich es nicht merke, dass es mir dann geht. Und darum glaubst du, dass du für dich selber musst kämpfen musst. Eben noch einmal, es ist immer die gleiche Lüge. Gott ist gar nicht so gut, wie er sagt, dass er ist. Er ist schon gut, aber nicht, wenn ich ungerecht behandelt werde, dann muss ich selber zu mir schauen. Und als ich gemerkt habe, dass ich lüge, dass es diese Lüge ist, konnte ich die auch abgehen und sagen, okay Gott, dann machen wir es deinen Weg. Meine hat ja sowieso nicht funktioniert. Dann machen wir es deinen Weg. Und habe wirklich gemerkt, dass ich die Wutausbrüche seither nicht mehr hatte. Also es ist wie weg. Also tun wir nicht Symptome bekämpfen, meine Lieben, sondern geistlich anpacken, was geistlich muss angepackt werden. Wir haben noch 3 Minuten. Mama, komm, das will ich auch noch schauen mit dir an. Also ich habe ein Bild mitgebracht. Und das Bild hängt bei uns im Esszimmer. Und es ist die Geschichte von dieser Frau in der Bibel, die an Blutungen gelitten hat. Ich kenne die Geschichte seit 12 Jahren lang. 12 Jahre hat sie die Blutungen gehabt. Und es steht, dass sie wirklich das letzte Geld ausgegeben hat, um zu Ärzten zu gehen. Und nicht nur ist sie nicht geheilt worden, sondern es hat sich immer verschlimmert. Es ist immer schlimmer geworden. Bis sie erfahren hat, dass Jesus in ihrer Stadt ist. Und dann, was macht sie? Sie denkt sich, hey, könnte ich doch nur ein Stück von ihrer Kleidung anlängen, dann würde ich doch sicher geheilt werden. Also macht sie genau das. Sie geht in die Menschenmenge, was wir bei diesem Bild nicht sehen. Und darum liebe ich so sehr. Weil es kommt ein Moment, wo du vor Jesus stehst, wo es so egal ist, warum die Jungen ist, weil es bist nur noch du und Jesus. Aber eigentlich in der Geschichte ist es eine mega Menschenmenge. Sie drängt sich durch, geht zu Jesus und tatsächlich, sie lenkt ihn an, was passiert. Sie wird geheilt. Sie merkt in dem Moment, sie wird geheilt. Nach 12 Jahren. Man stellt dir vor, was sich da für eine Festung hätte aufbauen. Nach 12 Jahren, so viel Arzt, niemand hätte ihr helfen können. Es wird immer schlimmer. Und als Frau, die dann noch Blutungen hat, ich weiß nicht, wie gut man mit ihr umgegangen ist, in dieser Gesellschaft. Sie wird geheilt. Und dann passiert etwas, was ich lange nicht begriffen habe, aber Jesus bleibt stehen und sagt, wer hat mich angelenkt? Und die Jünger sagen, hey, also hast du nicht gesehen, wie viele Leute da rum sind? Es könnte ja irgendjemand sein. Also, nein, jemand hat mich angelenkt, es ist eine Kraft aus mir rausgegangen, ich habe es gespürt. Und die Frau fängt an zu zittern, weil sie merkt, jetzt kann sie, also man hat es gemerkt, oder? Und das erzählt sie Jesus, die ganze Geschichte, dass sie geheilt worden ist. Und Jesus sagt, meine Tochter, du kannst in Frieden gehen. Die Glaube hat dich geheilt. Und ich habe gedacht, Jesus, warum machst du das? Warum hast du sie rausrufen? Warum hat sie nicht einfach gehen dürfen? Ich meine, die arme Frau in dem Moment so müssen zittern, hat sie nicht genug erlebt, sie war schon geheilt, warum hat sie nicht gehen können? Aber ich glaube, Jesus hat nicht nur, dass sie geheilt ist, hat sie freisetzen. Ich glaube, an diesem Tag, meine Lieben, wäre sie heimgegangen und ja, sie war geheilt. Aber ich weiß nicht, ob sie in dieser Heilung, in dieser Freiheit weiterlaufen können, weil sie jetzt erst noch Jesus anschauen. Sie musste wissen, dass Jesus sie anschaut und sagt, meine Tochter, du kannst in Frieden gehen, die Glaube hat dich geheilt, du bist geheilt. Ich habe das über dich ausgesprochen, also bist du geheilt. Und das heißt später, wenn wieder Zweifel kommen, wenn wieder schwierige Zeiten kommen, kann sie sagen, nein, Jesus hat mich angeschaut, ich bin seine Tochter und ich bin geheilt. Und vielleicht bist du heute an und denkst, ich habe schon so lange probiert, frei zu werden. Ich habe schon so lange gebetet. Ich habe schon so lange probiert. Will mich Jesus überhaupt heilen? Ich glaube, Jesus will eben nicht nur deine Symptome heilen. Er will dich frei machen. Er will dich frei machen. Er will dich komplett frei machen, sodass du in dieser Freiheit kannst laufen, die er für dich bereit hat.